worauf du dich verlassen kannst. Missio Camp 2016. Andi Weiß spricht zum Thema Hinfallen.
Wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ernsthaft? Ach, ihr auch. Das finde ich schön. Ich freue mich, die nächsten Tage mit euch mich auf den Weg zu machen. Ich finde, das ist was Wunderbares, wenn wir miteinander leben können, Glauben leben können, wenn wir miteinander singen können, wenn wir miteinander beten können, wenn wir uns gemeinsam aufmachen können und nach dem zu suchen, was Gott uns schenken möchte. Ich finde, gibt's was Schöneres, wunderbar. Und es regnet auch gerade nicht. Wahnsinn. Obendrauf noch. Ich habe euch für die nächsten 3 Tage spannende Sachen mitgebracht, die wunderbar sind und gleichzeitig jeweils maßlos gefährlich. Heute Abend starten wir mit einer Geschichte, die gehört, finde ich, zur schönsten Geschichte oder mitunter zu den schönsten Geschichten, die die Bibel für uns bereithält. Zu den wunderbarsten Geschichten, die die Bibel bereithält, zu den intimsten und zu den erbaulichsten Geschichten und gleichzeitig zu den gefährlichsten Geschichten. Es ist immer dann, wenn etwas besonders schön ist. Psalm 23, Vater unser, all das, was wir oft miteinander sprechen, ist immer die große Gefahr, dass er sich irgendwann ablutscht. Und weil wir es so gut kennen, weil es so schön ist, hören wir vielleicht mit den Ohren, wir reden mit dem Mund, aber unser Herz ist manchmal Lichtjahre davon entfernt. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die, ich weiß nicht, ob ihr jetzt gleich maßlos aufstöhnen werdet, aber mal gucken. Vielleicht, ich weiß nicht, wer kennt von euch die Geschichte vom verlorenen Sohn? 2 oder 3, okay, dann ist es doch nicht so alt. Ja. Ich möchte mich mal mit euch auf den Weg machen. Was für eine dumme Frage, gell? Allein im Kindergottesdienst 4500 Mal nachgespielt, ausgemalt, ausgeschnitten, nachgetanzt, mit Egli-Figuren hinterhergeworfen. Ihr kennt die Geschichte, ja? Also, ja. Kennt ihr Egli-Figuren? Super zum Werfen, ja? Also nein, gut. Also, ich möchte mich mit euch mal auf einen Weg machen heute, das vielleicht nochmal ein anderes Licht auf diese Geschichte wirft. Wie gesagt, immer wenn wir etwas besonders schön finden, dann ist die Gefahr, dass wir vielleicht die ersten Sätze hören und deswegen lese ich heute noch gar nicht die Geschichte erstmal vor. Und wir hören die ersten Worte, dass da so ein Typ war und der ist zu seinem Vater gegangen. Und die ersten Sätze natürlich kennen wir und unser Gehirn spult weiter und weiß, was kommt. Das ist immer so, auch wenn wir uns was Besonderes erzählen. Wir erzählen uns die Essenz weiter. Ich habe die Geschichte vom verlorenen Sohn mal im Konfirmandenunterricht behandelt und ganz am Anfang habe ich auch gefragt, wie euch heute Abend, sag mal, wer kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn? Die meisten haben sich gemeldet. Dann habe ich gesagt, wer kann in ganz wenigen Sätzen auf den Punkt bringen, was uns in dieser Geschichte erzählt wird? Was passiert in der Geschichte? Haben sich ein paar gemeldet und dann habe ich zu einem gesagt, also du, der, es war ein goldiger Kerl, der hat immer so halbrichtige Antworten gegeben. Da habe ich gedacht, bin gespannt, was kommt. Dann sagt er, also pass auf, folgendes läuft, verlorener Sohn, ein Typ geht zu seinem Vater, sagt, er will sein Erbe haben, dann geht er weg und dann haut er dieses ganze Geld für Alkohol und Protestanten drauf. Ich war persönlich noch nie beim Firmenunterricht anwesend, aber vielleicht war er ein eingeschleuster Katholik. Nein. Wenn wir uns etwas erzählen, dann bleibt das hängen, was in uns hängen bleibt. Und wenn ihr schon angekündigt hört, dass es heute Abend um die Geschichte vom verlorenen Sohn geht, was tickert denn da in eurem Kopf? Was tickert denn da in eurem Herzen? Ist das wieder so eine klassische Geschichte? Natürlich Missio Camp. Und dann wird er ein paar lustige Witze machen und irgendwann wird er dorthin kommen, wie schlecht wir Menschen sind. Und dann werden wir alle aufstehen, die Band wird anfangen, ein paar schummrige Lieder zu spielen und dieses Licht wird ein bisschen gedimmt und vielleicht können sich ein paar melden und danke du auch. Und dann ist das Missio Camp nach Hause vorbei, wir gehen nach Hause und das, was wir so tief erfahren haben, was uns so tief bewegt hat, was wir uns so tief gewünscht haben, dass sich endlich das, was nicht gelingt in unserem Leben, dass sich das endlich mal ändert. Und da passiert gar nichts. Kennt ihr das? Ich kenne das gut. Ich komme aus einer christlichen Familie. Ich war auch auf 4532 verschiedenen christlichen Freizeiten. Auf 1 oder 2 davon sogar freiwillig. Und das war spannend. Ich war sehr, sehr oft begeistert davon. Und das war eine wunderbare Zeit. Und ich habe das sehr, sehr genossen. Ich habe das zu Hause in meiner Gemeinde nicht so gehabt, dass man da mit gleichaltrigen Leuten Glauben leben kann, Lieder singen kann, beten kann, über den Glauben sprechen kann. Ich hatte das nicht. Ich habe das aufgesogen wie ein nasser Schwamm. Und das war so krass, aber immer nach diesen Ferien zurückzugehen in den Schulalltag, in den Familienalltag, in den Lebensalltag. Und ich habe gemerkt, es ist eigentlich so wenig hängen geblieben. Und ich hatte manchmal das Gefühl, mir ging es nach diesen Freizeiten schlechter als vorher. Kennt ihr das? Ich möchte mich mit euch mal auf den Weg machen, diese so wahnsinnig alte, wahnsinnig bekannte und wahnsinnig schöne Geschichte. Drei Standfotos. Ihr kennt die Geschichte, wir müssen keinen langen Vorklapp machen. Ihr kennt die Geschichte, der Sohn, Alkohol, Protestanten und so weiter und so fort. Das erste Foto, das ich mit euch schießen möchte, und ich mag mich da gar nicht nur mit dem Kopf mit euch dran, sondern mit dem Herzen dran. Das erste Foto, das ich mit euch schießen möchte, ist der Moment, in dem der Sohn alles verprasst hat, was er von dem Vater gefordert hat. Und jetzt sitzt er bei den Schweinen. Und es ist eine Hungersnot in dem Land. Es gibt nichts mehr zu essen. Jetzt denkt er sich, wenigstens von den Schweinen kann ich mir noch was holen. Geht mal mit eurem Herzen in diesen Moment hinein. Gibt's einen entwürdigeren Moment? Dieser große Fall von einem Menschen, der aufwächst in einem geordneten Familienverhältnissen, anscheinend auch nicht unwohlhabend, weil das Erbe war auch nicht wenig, und aus diesen gesicherten Verhältnissen stürzt er ab bis hin zu den Schweinen und dort nicht mal darf er sein Essen haben. Erstes Standfoto. Und der Gedanke, der in seinem Herzen ist, erzählt uns die Bibel. Der Sohn aber sprach zum Vater: Ich habe gesündigt gegen den Himmel vor dir und ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Er spricht dort aus, was er vorne, als er bei den Schweinen saß, er schon gedacht hat. Vorne kommt das genau das Gleiche. Spannend, dass das doppelt wiederholt wird. Als er sagt, ich bin es nicht mehr wert. Wenn wir nach Hause gehen wollen, nach so einer tiefen gemeinsamen geistlichen Zeit und wollen, dass Gott was verändern kann, dann müssen wir ran an den Speck. Dann müssen wir ran an unser Leben. Dann müssen wir nicht nur oberflächlich sagen, ja, ich bin schuld, du weißt es, und dann holen wir uns Vergebung und das machen wir immer wieder, jeden Sonntag neu, und es ist eigentlich ein schönes Spiel, aber es verändert sich nichts. Vater, ich bin's nicht wert. Was ich spannend finde an dieser Geschichte, hier wird nicht erzählt, was Sünde ist im Sinne von Alkohol oder die ganzen Geschichten, die er mit dem Geld macht, wie auch immer. Das wird nicht als Sünde erstmal gebrandmarkt, sondern das, was eigentlich als Problem dargestellt wird, ist das Ergebnis, das hinten dasteht. Die Entwürdigung eines Menschen, dass er sagt, ich bin es nicht mehr wert. Ich möchte gar nicht mit dem Kopf mit euch rangehen, sondern mal euer Herz befragen. Kennt ihr diesen Moment, dass ihr etwas gemacht habt, etwas gesagt habt, etwas getan habt? Und im Licht Gottes, im Licht eures eigenen Gewissens, im Licht anderer Menschen, wird euch bewusst, was da passiert ist in eurem Leben. Und dann kommt genau dieser Gedanke, jetzt bin ich es nicht mehr wert. Erstes Standfoto. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, die ich schon x-mal erzählt habe, weil ich sie so wunderbar finde. Eine Frau geht zu ihrem Seelsorger und erzählt aus ihrem Leben. Und dann sagt sie, am Ende, als sie fertig ist mit ihrer Geschichte, verstehen Sie mich jetzt? Verstehen Sie mich jetzt, meine Person, mein Wesen, meine Geschichte, dass ich mich selbst nicht lieben kann, dass ich mich selbst nicht annehmen kann, so wie ich bin? Verstehen Sie mich jetzt, warum ich mich mit meiner Geschichte, meiner Person so schmutzig, so dreckig, so fertig fühle? Verstehen Sie mich jetzt? Und dann nimmt der Mann einen Geldschein und zeigt ihn der Frau und sagt, was ist denn dieser Geldschein wert? Und dann sagt die Frau, ja, steht doch drauf, 50 Euro. Und dann nimmt der Mann den Geldschein, er zerknüllt ihn, er zerknickt ihn, er macht Risse rein, er wirft ihn auf den Boden, er tritt drauf rum, er macht ihn schmutzig und dreckig, und dann hebt er diesen kaputten, schmutzigen, zerrissenen Geldschein wieder auf und zeigt ihn wieder der Frau. Und dann sagt er, was ist dieser Geldschein denn jetzt wert? Und mit Tränen in den Augen sagt die Frau, 50 Euro. Das erste Standbild, ganz egal, wie ihr hier gerade da sitzt, ganz egal, was für eine Geschichte ihr habt, ganz egal, wie gut oder nicht gut ihr Leben, euer Leben bisher auf die Reihe gebracht habt, ganz egal, was ihr getan habt, ganz egal, was ihr gemacht habt, was ihr gesagt habt, was ihr gedacht habt, was ihr anderen zugefügt habt, euch zugefügt habt, ganz egal, das hat mit eurem Wert nichts zu tun. Schon einen Vers weiter Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und die Schuhe an seine Füße. Dieser Vater stellt sich vor diesen Sohn und sagt nicht: Ah, endlich hast du was gelernt fürs Leben. Gell, sowas Dummes machst du nie wieder. Oder was auch immer für Sätze, die ihr vielleicht kennt. Der Vater läuft los. Völlig würdelos eigentlich. Er läuft los, überhaupt nicht als würdiger Familienvater, der eigentlich würdevoll schreitet, der vielleicht irgendwann den Ring ausstreckt, dass der Sohn ihn küsst und dann... Nein, er läuft los. Das ist ein emotionales Feuerwerk der Liebe Gottes. Sich nicht zurückhalten können, Menschen zu lieben. Ganz egal, was euch andere Menschen gesagt haben. Ganz egal, was ihr selber über euch denkt. Ganz egal, was ihr glaubt, irgendwann mal aus der Bibel herausgelesen zu haben. Egal, was ihr getan habt, egal, wo ihr herkommt, egal, wer ihr seid, das hat mit eurer Würde, die Gott euch zuspricht, nichts zu tun. Das hat mit eurem Wert nichts zu tun. Standbild Nummer 1. Standbild Nummer 2, der Vater, der losspricht, der losspurt und sagt: diesen Sohn, ich habe ihn so vermisst. Er umarmt ihn und er feiert ein Fest. In der Bibel heißt es mal: Glaubt ihr nicht, dass Gottes Güte euch zur Umkehr leitet? Ich glaube, es ist so spannend, sich selbst zu befragen, warum man eigentlich Gott aufsucht und um Vergebung bittet. Ist es wirklich Gottes Liebe, die uns zu Gott treibt und sagt: Teil mit mir, was du trägst. Lass mich deine Last mittragen. Ich bin am Kreuz für dich gestorben. Ich leide mit dir mit im Leben. Lass uns das gemeinsam tragen. Ist das Gottes Liebe oder ist es die Angst vor Gott? Weil wir den Katalog nicht ordentlich abgearbeitet haben. Weil die anderen Menschen in unserem Hauskreis viel frömmer sind wie wir. Weil die das Leben besser auf die Reihe kriegen. Weil ich schon immer das schwarze Schaf war. Standbild Nummer 2. Der Vater, der ein Fest feiert. Gottes bedingungslose Liebe. Aber wie ist es denn eigentlich? Wenn unser Wert sich überhaupt nicht verändert, unabhängig von dem, was wir tun. Wenn sich Gottes Liebe nicht verändert, ganz egal, was wir tun. Haben wir dann nicht eigentlich einen Freibrief? Für was machen wir hier so fromme Veranstaltungen eigentlich? Eigentlich sollten wir ein gemeinsames Ticket lösen, auf den Ballermann fahren und die Sau rauslassen. Ernsthaft, was, wenn unser Wert nicht irgendwie verändert wird, wenn Gottes Liebe sich nicht verändert, was hat das dann eigentlich mit unserem Verhalten zu tun? Ein Pfarrer ist mal ins Gefängnis gegangen und hat Menschen besucht, die in einem Mördertrakt festgehalten wurden, eingesperrt waren. Und dann besucht er einen, der ganz neu und frisch reingekommen ist und dann unterhält er sich mit ihm. Er hat ihm vorher seine Akte durchgelesen und dann sagt er: So, jetzt gucke ich mal, was hast du gemacht und wie auch immer, und dann besucht er ihn. Klassische Geschichte: Vater Alkoholiker, Mutter eine furchtbare Lebensgeschichte gehabt, Vater hat ihn immer geschlagen und so weiter und so fort. Irgendwann war es ihm zu viel und er hat seine beiden Eltern umgebracht. Und der Pfarrer geht in das Gefängnis rein, in die Gefängniszelle, und er sagt: So, jetzt halten wir doch mal fest, warum du das getan hast. Du musst dich doch verstehen. Du musst doch verstehen, wie das alles so kam. Du musst verstehen, aus welchem Elternhaus du gekommen bist. Du musst verstehen, was dich dazu gebracht hat. Du musst mal dran denken, wie viel Schläge dein Vater dir gegeben hat, bis es so weit kam, dass du zum Messer gegriffen hast. Und er wollte ganz wertschätzend ihn aufbauen. Und dann springt dieser junge Mann auf und sagt: Stopp. Stopp. Es ist meine Würde. Es ist meine Würde, dass ich etwas tun kann. Und es ist meine Würde, dass ich die Verantwortung dafür tragen kann. Standbild Nummer 2, der liebende Vater, der zuläuft. Der liebende Vater, der auf diesen Sohn zuläuft und neu sagt: Es ist deine Würde. Und es ist trotzdem immer wieder neu die Herausforderung, Verantwortung zu leben. Martin Buber hat mal gesagt: Die große Schuld des Menschen ist nicht, dass er hinfällt. Die große Schuld des Menschen ist nicht, dass er sündigt. Die große Schuld des Menschen ist nicht, dass er scheitert. Das gehört zum Leben ganz normal dazu. Die große Schuld des Menschen ist, dass er umkehren kann und es nicht tut. Aber wie ist das, wenn wir das jetzt wissen? Dass wir verantwortlich sind für unser Leben, dass wir verantwortlich sind für unsere Zeit, dass wir verantwortlich sind für unsere Lieben, für unsere Menschen, für unsere Möglichkeiten. Heißt das dann, dass wir, wenn wir das jetzt im Hirn kapiert haben, nach Hause gehen und endlich ein gutes, frommes Leben führen? Ich muss euch enttäuschen. Ich glaube nicht, dass einer von euch nach Hause geht. Also ich zumindest nicht, ihr vielleicht schon. Aber keiner von uns wird nach Hause gehen und von jetzt an fromm leben, alles auf die Reihe kriegen. Es gibt Geschichten von Menschen, die alles auf die Reihe gebracht haben. Ich switche mal zu einer anderen Geschichte. Der reiche Jüngling, kennt ihr auch die Geschichte? Der kommt zu Jesus und sagt, ich habe alle Gebote gehalten. Ich habe alles gemacht, was richtig war. Und er kommt zu Jesus und sagt, aber da fehlt mir noch was. Da muss doch noch mehr sein. Da ist irgendwas, es ist noch nicht. Obwohl er alle Gebote gehalten hat, obwohl er alle Sonntagsgottesdienste, jeden Sonntag brav im Gottesdienst war, obwohl er beim Gemeindefest immer Stühle geschleppt hat, obwohl er alles gemacht hat, immer erster sich gemeldet hat, wenn es darum ging, irgendwas zu tun. Er war richtig ein ordentlich braver Junge. Irgendwas stimmt da nicht. Liebe Freunde, ich glaube, der große falsche Gedanke in unserem Leben ist, wenn wir glauben, Christsein bedeutet, keine Fehler zu machen. Christsein bedeutet, fehlerlos zu sein. Heilig zu werden, geheilt zu werden, heißt nicht zu scheitern. Ich glaube, das ist der größte Fehlgedanke, den wir in unserem Herzen tragen können. Josef Anton Schneider-Franken schreibt in einem wunderbaren Buch, das heißt das Buch vom lebendigen Gott: Wer den großen Sieg erkämpfen will, der darf sich nicht mit Sorge plagen, weil der Staub des Alltags dabei sei Gewand beschmutzt. Wer stets bestrebt ist, Flecken aus seinem Mantel zu putzen, der wird sein höchstes Ziel gar bald aus den Augen verloren haben. Ich rate gewisslich keinem, sich im Schmutz zu wälzen. Aber ein jeder, der zum Ziele will, muss achtlos werden gegen den Staub des Alltags und die kleinen Flecken, womit er sein Gewand auf seiner Wanderung bedeckt. Dein Fuß wird ständig an der gleichen Stelle kleben. Und niemals wirst du deinem Schritt vertrauen, lässt du dich durch die Fehler, die du niemals ganz vermeiden kannst, auf deinem Wege stören. Der Heilige aber ist einem Menschen gleich, der sich selbst die Sehnen durchschnitt und nun als ein Lahmer am Wege liegt, aber mit offenen Augen träumt zu fliegen. Was für ein Satz. Der Heilige aber ist einem Menschen gleich, der sich selbst die Sehnen durchschnitt und nun als Lahmer am Wege liegt, jedoch mit offenen Augen träumt zu fliegen. Standbild Nummer 3. Das Fest ist im Gange. Und es kommt der ältere Bruder nach Hause. Ich bin bei uns der Jüngste in der Familie. Die Geschichte hat bei mir da schon längst aufgehört. Ich habe nie damit gerechnet, dass es dann noch einen dritten Menschen gibt. War für mich nie relevant, weil ich mich immer mit dem verlorenen Sohn identifiziert habe. Ich weiß nicht, ob es unter euch Leute gibt, die Ältesten sind. Kennt ihr das? Nochmal zurück zu den reichen Jünglingen. Ich hab alles gemacht. Ich war um 10 zu Hause. Ich habe mich an Absprachen gehalten. Es hieß, das und das gibt's. So und so viel Eis darf ich schlecken, dann ist es vorbei. Ich habe mich danach dran gehalten. Und dann kommt so ein blöder Junge daher, der Jüngste ist. Der lässt sich diese ganzen Regeln alle nicht vorschreiben. Ich begleite in unserer Gemeinde Menschen in seelsorgerlichen Gesprächen. Und neulich war bei mir ein Mann, der fand ich ganz spannend, der wollte eine therapeutische Begleitung, hat mit Kirche nichts am Hut und hat so ein bisschen gegoogelt und hat das gefunden, dass das bei uns in der Gemeinde auch angeboten wird. Der kam zu mir zum Gespräch. Der hat mir genau die Geschichte erzählt, was für einen Brass er auf seinen jüngeren Bruder hat. Der sich alles erlaubt, der sich alles rausnimmt. Dann habe ich gesagt, kennen Sie die Geschichte vom verlorenen Sohn? Und er hat gesagt, nein, und dem habe ich es wirklich geglaubt. Und dann sagt er, ich werde wütend, wenn ich sehe, was der sich rausnimmt. Und dann sagt er etwas ganz Spannendes. Und ich glaube, das ist so lehrreich für das, wie wir gemeinsam als Christen in Gemeinden, auf Camps oder wo auch immer wir Glauben leben, lernen dürfen, miteinander Glauben zu leben. Er sagt, wenn ich ganz ehrlich zu Ihnen bin, Herr Weiß, wissen Sie, was mich wütend macht? Das ist nicht mein kleiner Bruder. Was mich wütend macht, ist, dass ich mir das nicht erlaube. Glauben wir wirklich, wir wären bessere Menschen, wenn wir uns von der Welt abschotten? Glauben wir wirklich, wir wären bessere Christen, wenn wir unseren Katalog zurechtlegen und dann ist dieser Katalog abgearbeitet am Ende des Tages, keins von den Geboten gebrochen, jetzt haben wir es geschafft, alles wunderbar. Glauben wir wirklich, dass das Christsein ist? Ist Christsein wirklich nur, alles richtig zu machen? Oder ist Christsein doch so viel mehr? Liebe Freunde, ich glaube, Sünde heißt nicht nur, etwas Falsches nicht zu tun. Sondern wenn wir Sünde mal durchbuchstabieren, dann heißt es, ich mache etwas, was nicht meiner Bestimmung entspricht. Ich schlage einen Weg ein, der nicht zu dem Ziel führt, das mein Ziel ist, das Gott für mich bestimmt hat. Ich gehe nicht den Weg, der zu meiner Persönlichkeit hört. Das bedeutet, Sünde heißt nicht nur etwas Schlimmes nicht zu tun. Sondern wenn wir den älteren Bruder anschauen, heißt auch Sünde, Gutes zu unterlassen. Und ich möchte euch heute mal nicht fragen, was habt ihr alles in eurem Leben schon angestellt? Da gewinne ich. Ich möchte euch mal fragen, was habt ihr in eurem Leben denn alles noch nicht gemacht? Wo habt ihr denn geschwiegen, als ihr eigentlich für jemanden die Stimme erheben hättet müssen? Wo habt ihr für euch behalten, wo ihr eigentlich geben hättet müssen? Wo wart ihr hartherzig, als in eurer Gemeinde, in eurem Umfeld, in eurer Arbeit, in eurer Schule Menschen neben euch gefallen sind und ihr gesagt habt, mir passiert sowas nicht, du Armer. Wo habt ihr nicht geliebt? Wo habt ihr zurückgehalten? Sünde heißt nicht nur etwas Schlimmes nicht zu tun. Sondern ich glaube, wenn wir die Jesus-Fußstapfen anschauen und in diese Fußstapfen gehen wollen, heißt es auch zu lernen, das Gute nicht zu unterlassen. Vater, hab Dank, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Hab Dank, dass es im Leben nicht darum geht, nicht zu fallen, denn das gehört zum Leben immer wieder dazu. Hab Dank, dass wir durch dich unseren Wert zugesprochen bekommen. Hab Dank, dass du uns aufhilfst. Lebendiger Gott, und du kennst jeden einzelnen Menschen hier, du kennst jede einzelne Lebensgeschichte, jede einzelne Verletzung, jede einzelne Last, jeden einzelnen Schmerz. Und ich bitte dich um deinen heiligen guten Geist, der ein Tröstergeist ist, dass du Herzen gesund machst. Jesus, dass du als Heiland kommst und heilen machst, dass wir lernen, unseren Lauf zu Ende zu laufen, mit dir gemeinsam. Amen.
Mehr Informationen zum Missio Camp gibt es auf missio-camp.de. Missio Camp. Dabei sein ist alles.